Heute geht es um ein richtig dickes Brett. Im K&S-Werk Werra werden untertägig Kali-Rohsalze gewonnen, die über Tage verarbeitet werden. 4.500 Menschen sind hier rund um die Uhr im Einsatz. Wenn im Bergbau das Wort Transformation fällt, dann sind Schließungsszenarien häufig der erste Gedanke. Auch im Werratal, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Hessen und Thüringen gelegen, war die Angst vor Arbeitsplatzverlust oder gar einer vollständigen Werksschließung sehr konkret. Nach verschiedenen Restrukturierungsmaßnahmen und vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks durch sich verschärfende ökologische Rahmenbedingungen nahm der Betriebsrat das Projekt Zukunftssicherung proaktiv in Angriff. Welche Hebel die Betriebsräte in Bewegung gesetzt haben und wie sie schließlich ein Transformationsprojekt unter dem Namen Werra 2060 zutage förderten, darum dreht sich unsere heutige Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute erneut über ein beeindruckendes Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, sie ist verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu zwei Mitglieder aus dem Betriebsrat von K&S zu Gast. Und damit Glück auf für Eva-Maria und ihre beiden Podcast-Gäste.
Wie es dem Betriebsrat gemeinsam mit der Arbeitgeberseite gelang, die Umstrukturierung in das sozialpartnerschaftliche Transformationsprojekt Werra 2060 weiterzuentwickeln, erfahre ich jetzt von André Bahn vom Werk Werra. Er ist Betriebsratsvorsitzender des Werks Werras und er ist auch GbR-Vorsitzender. Und ich spreche mit Stefan Böck, er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Hallo, ich grüße euch.
Hallo, Glück auf. Hallo und Glück auf.
Sagt mal, ihr beiden, wie war denn die Ausgangslage für euer Projekt? Warum seid ihr aktiv geworden?
Die Ausgangslage für das Projekt ist im Prinzip dahingehend sehr stark ausgeprägt. Rohstoffgewinnende Industrie in der Bundesrepublik Deutschland, äußerst schwieriges Unterfangen. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt ja schon immer Auflagen behördlicher Natur, Umwelt und Vorgaben. Und das hat sich noch weitaus erschwert unter den kritischen Gesichtspunkten der CO2 und der Entsorgungsmöglichkeiten, die wir haben als rohstoffgewinnende Industrie, also Aufhaltung, Entsorgung der Produktionsgase. Und das hat sich so ausstrukturiert, dass es in der Größenordnung angenommen hat, die nicht mehr mit Restrukturierung zu schaffen waren.
Und ergänzend dazu vielleicht noch, der Arbeitgeber hat auf die Herausforderungen reagiert mit verschiedenen Restrukturierungsprojekten, aber auch mit Projekten, die dazu gefördert oder angedacht waren, das Werk effizienter aufzustellen. Wir haben aber festgestellt, das reicht nicht mehr, weil die Entwicklung in der Gesellschaft auch dahingehend erfolgt ist, dass die Akzeptanz von Industrie und gerade von rohstofffördernder Industrie nicht mehr so gegeben ist, wie es in der Vergangenheit war. Und wir wollten mit unserem Projekt, was wir dann gestartet haben, das haben wir Zukunftssicherung Werk Werra genannt, gemeinsam mit dem Arbeitgeber daran arbeiten, dass wir wieder Akzeptanz für unsere Arbeit finden.
Genau, da wollte ich noch mal nachfragen, hinsichtlich der ökologischen und umweltpolitischen Aspekte. Was ist unter grünem Kali, so habt ihr es ja auch genannt, zu verstehen? Was können die Hörerinnen und Hörer sich darunter vorstellen?
Also die Kaliproduktion ist weltweit immer mit CO2-Entstehung verbunden und es fallen auch immer feste und flüssige Produktionsrückstände an. Das ist Stand der Technik und auf der ganzen Welt, so bei den ganzen Wettbewerbern auch. Für das Projekt Werra 2060 ist entscheidend, dass wir also die Gewinnung des Rohstoffes, die Aufbereitung des Rohstoffes und das Produktdesign dahingehend verändert haben, dass wir die flüssigen Rohstoffe Rückstände minimieren. Und damit einhergehen war ein positiver Einfluss auf den Energieeinsatz, der nun benötigt wird. Und eine zweite Folge war, dass wir die festen Produktionsrückstände wieder mit nach Untertage nehmen, um Lagerstätten sicher zu gewinnen, die in der Vergangenheit liegen geblieben sind aus statischen Gründen. Das unterscheidet uns, also mit Blick auf die Umweltauswirkungen bei den Rückständen an sich, also bei den festen und flüssigen Rückständen, aber auch bei dem Einsatz der verwendeten Energie und damit mit den ausgestoßenen CO2 von all unseren Wettbewerbern weltweit.
Also ihr holt tatsächlich, um für mich zu verstehen, ihr holt tatsächlich nicht alles hoch und ihr lasst einen Teil da auch. Ist das richtig?
Wir holen alles hoch und bringen auch wieder die Rückstände runter.
Okay.
Also Stand jetzt ist immer es gibt verschiedene Abbauverfahren sozusagen. Und wenn man von dem meist verbreiteten ist, ist dieses Movement Pillar, das heißt die Schaufel oben drauf. Das sieht aus wie ein Schachbrett, Baum, ein Pfeiler. Also Abbau und wir lassen zur Sicherheit, je nach, ich sag jetzt mal, was gerade rausgeholt wird als Rohstand, also kristallin, also kieselrittisch oder Sulfat, also alles das, da muss ich eine gewisse Stärke stehen lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass die Leute unten arbeiten können und dass das nicht unkontrolliert zusammenbricht.
Okay.
Ja, und dieses System heißt dann halt, wir lassen auch Rohstoff stehen. Also das Feld ist ja komplett mit diesem Rohstoff und wir lassen dann halt auch Rohstoff stehen. Das ist Stand der Technik, also so wird das gehandhabt. Und durch dieses neue Verfahren, das wir dort oder die neuen Abläufe, die wir anwenden, können wir dort auch diese Sachen noch teilweise mitverarbeiten. Und dadurch besteht gleichzeitig die Möglichkeit, dass was sonst noch diese riesen weißen Berge, die ein oder andere kennt sie ja, wenn man durch Deutschland fährt, kommt da nicht mehr der Bedarf ist, dass wir da zu 100% den Rest, der übrig bleibt, der nicht verarbeitet werden kann, auf die Halde kippen, sondern den nehmen wir wieder mit nach Untertage und machen dort, stellen dann sofort wieder die Sicherheit praktisch dann her. Die Standsicherheit der Pfeiler.
Okay, was waren die zentralen Meilensteine auf eurem Weg zur Zukunftssicherung des Werks?
Das waren verschiedene Meilensteine. Die Basis von allem war natürlich, dass wir die Maßnahmen, die wir entwickelt haben, beteiligungsorientiert waren. Das heißt, wir sind mit dem Gremium in die Belegschaft reingegangen und haben die Verbesserungsmaßnahmen, die bei den Mitarbeitern gesehen wurden, aufgenommen und haben die auch katalogisiert. Das waren insgesamt 39 Maßnahmen. Das waren tatsächliche Maßnahmen, also nicht so einfache Wünsche, gib mir jetzt ein neues Ladefahrzeug, sondern das waren teilweise schon kleine einzelne Projekte, die wir eingesammelt haben und die wir dann gebündelt haben. Wichtig war auch, dass wir als Mitbestimmung in dem Projekt nicht nur operativ eingebunden waren, also in Workshops, die gelaufen sind, sondern das war auch neu für uns, dass wir auf der strategischen Ebene eingebunden waren. Das heißt, im Lenkungskreis konnten wir über die Fortsetzung und die wesentlichen Entscheidungen im Projekt mitbestimmen, auf Augenhöhe. Wichtig war auch die Unterstützung durch die Gewerkschaft. Also ohne diesen großen Bollwerk, sage ich jetzt mal, die IPCE, was hinter uns gestanden hat, hätten wir uns nicht so einbringen können, wie wir es gemacht haben. Ein ganz zentraler Meilenstein war, dass wir von Anfang an in den Basisworkshops mit aktiv waren und konnten da die Wege, die das Projekt genommen hat, mit entscheiden. Und dass wir als Mitbestimmung uns ganz früh schon positionieren durften, was auch unsere Haltebedingungen sind, wo wir uns einbringen konnten. Zum Beispiel in dem Projektdokument haben wir ganz klar formuliert für die ganze Branche eigentlich, dass es weiter so aus unserer Sicht nicht mehr gegeben ist, dass wir uns verändern müssen, dass wir uns transformieren müssen. Wichtig war auch, dass wir den langen Prozess der Ausgestaltung einer Vorgehensvereinbarung, wo wir festgeschrieben haben, was wann wie gemacht wird und wie wir berücksichtigt werden. Das war ein langer Prozess, der ging ab Oktober 2022 bis April 2023. Aber wir haben erreicht, dass wir in dieser Vorgehensvereinbarung festgeschrieben haben, was wann umgesetzt wird, also ins Tun kommen.
Die Wahrnehmung, ich sag jetzt mal, um das nochmal zu verdeutlichen, was der Stefan gerade erläutert hat, wir sind eingestiegen aktiv, ne, also proaktiv, nicht erst das Unternehmen hat was, sondern wir haben festgestellt, und wir haben ja verschiedene Kanäle, wo wir Informationen herbekommen, Mitbestimmung, ich sag mal, unternehmensweite Kanäle, die man da so hat. Und das ist das, was der Stefan gesagt hat. Wir haben dann einfach festgestellt, es geht definitiv nicht so weiter. All das, was vorher war, was das Unternehmen gemacht hat, Investitionen, 1 Milliarde in den Umweltschutz zum Beispiel, 1 Milliarde, ne, das muss man erstmal, das nur für den Standort Berg Werra, hat aber nicht dazu geführt, dass wir einen Gramm Salz mehr fördern können, sondern einfach nur weitermachen durften. Ja, und hier ist es jetzt so, dass wir dann gesagt haben, es geht einfach nicht so weiter. Und das, was wir auf den Tisch gelegt haben, Mitarbeiter wissen sozusagen, ist nicht überwiegend neu erfunden worden, sonst hat es alles schon mal gegeben, ist alles schon mal betrachtet worden, aber wie gesagt, nicht in dieser radikalen Art, wie wir es jetzt auf den Tisch gelegt haben, haben gesagt, das ist es, anders funktioniert es nicht mehr. Wir müssen einfach das so handhaben, diese Transformation zum grünen Kali hin.
was noch wichtig war oder was man auch als Meilenstein noch mit bezeichnen kann, war, dass wir nachdem wir die Vorgehensvereinbarung abgeschlossen haben, durch eine Arbeitsgruppe, die wir am Standort dann etabliert haben, in die Projektumsetzung gekommen sind und wir auch wieder mit dabei waren. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Kommunikation mit politisch Verantwortlichen. Dazu zähle ich auch Michael Vasilades und andere PCE-Vertreterinnen und Vertreter, aber auch so gemeinsame Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden beim Bundesminister für Wirtschaft, Herrn Habeck, wo wir dieses Transformationsprojekt vorgehen konnten. Und das betrifft ja immer eine Transformation einer ganzen Branche letzten.
Genau, und ihr hattet auch, ich wollte jetzt nicht dazwischen, aber ihr habt ja auch mit dem Arbeitsdirektor nochmal einen sehr entscheidenden Faktor gehabt, der ein entscheidender Faktor für euren Erfolg gewesen ist. Warum ist der Arbeitsdirektor da so wichtig?
Ja, der Arbeitsdirektor ist zu diesem Zeitpunkt der Vorstandsvorsitzende gewesen, der Dr. Lohr. Und um es nochmal klarzustellen, wir haben auch die massive Unterstützung von dem anderen Vorstand, der da zu der Zeitpunkt da war, der Operations-Verantwortliche, also vollständige Unterstützung und natürlich, um es auf die Frage jetzt intensiv zu antworten, der Arbeitsdirektor und Vorstandsvorsitzende. Wir haben schon öfter mit ihm zusammengearbeitet, muss man sagen. Wir sind auch Bergbauunternehmen, da ist eine andere Vorgehensweise mit Mitarbeitervertretung. Ich will nicht sagen, dass wir ständig zusammen. Wir haben auch Konflikte, die wir ausfechten, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten als Betriebsrat an der Werra, hat schon Eindruck hinterlassen. Das ist nicht das erste Thema, was wir haben oder Projekt. Zwar riesengroß, aber wir haben durchaus andere Projekte, die auch schon dazu geführt haben, die Produktion an der Werra weiterführen zu dürfen. Und der weiß ganz genau, wenn wir kommen und haben etwas, dann ist das zumindest lesenswert und dann ist die Überzeugung auch da, sich damit auseinanderzusetzen und das Ergebnis ist ja jetzt bekannt.
Ganz konkret in dem Projekt muss man auch sagen, also um uns jetzt loben zu wollen, aber die Form und der Inhalt der Vorschläge, wie wir die aufbereitet haben, wir haben uns dazu auch externe Unterstützung geholt. Wir hatten einen Prozessbegleiter von der PCG, der uns geholfen hat, Struktur reinzubringen in die ganzen Maßnahmen, in die Vorschläge. Wir haben das ordentlich aufbereitet, so dass das ein Manager auch lesen konnte. Also es beginnt mit der Zusammenfassung bis hin zu der Strukturierung der Maßnahmen. Und wir wussten, wir haben nur einen Schuss, den wir in der Richtung abgeben können und der musste sitzen. Und Gott sei Dank hat es geklappt.
Wir sind auch ein bisschen taktisch vorgegangen, sage ich mal. Die Türen der Vorstandsebene haben alle Glasscheiben, da kann man reinschauen. Wir haben das Projekt erst dem COO vorgestellt, Vorstand, und dann haben wir natürlich dem COO gesagt, also wir gehen jetzt auch gleich noch zwei Türen weiter zu dem Arbeitsdirektor und der, also in persona Vorstandsvorsitzender, der ist natürlich schon an der Firma vorbei und geguckt, was machen die denn da. Dementsprechend haben eigentlich beide voneinander gewusst, wir haben hier was vorliegen und jetzt gucken wir uns das mal explizit an. Und es war schon überraschend, die Bewertung von den Vorstand zu bekommen, dass das, was wir da in dieser Art präsentiert haben, natürlich, wie gesagt, mit externer Unterstützung, aber in Bezug der Organisation und dieses Vortragens war schon gut. Und wie gesagt, die zwei waren sich relativ schnell einig, dass das notwendig auch ist. Ne?
Also im Prinzip haben wir schon langfristig bewiesen, dass wir auch vernünftige Arbeit abliefern als mitbestimmt.
Okay, und ihr habt natürlich auch nochmal viele unterschiedliche Akteure mit dabei gehabt, damit das auch erfolgreich wird. Was ist bei euch so die Vorgehensweise, die alle zu erreichen, die alle mit einzubinden? Weil die sind ja auch unterschiedlich, ne? Wenn ich mir anschaue, Belegschaft, Gewerkschaft, Politik, ne? Die haben ja auch, jeder hat nochmal seine eigenen Interessen.
Genau. André hat es ja eingangs erwähnt, von der Ausgangssituation herkommt, wie unsere Situation war. Wir haben immer mit externen Stakeholdern kommunizieren müssen, also mit Politik, mit Genehmigungsbehörden, mit Verbänden, mit Umweltverbänden natürlich auch, aber auch mit Verwaltung und mit Fachunternehmen, die dem Unternehmen unterstützen bei der täglichen Arbeit. Das hat begonnen schon vor vielen Jahren. Wir haben uns ganz langfristig oder längerfristig Netzwerke aufgebaut in der Politik, beginnend von den kommunalen Verantwortlichen, ob Bürgermeister oder Gemeinderäte, über Landespolitik bis hin zur Bundespolitik oder auch in Europa sind wir schon vorstellig geworden. Das baut sich aber nicht von heute auf morgen auf, sondern man muss auch eine gewisse Verlässlichkeit gegenüber diesen externen Stakeholdern an den Tag legen und das haben wir auch gemacht. Dabei haben wir auch ständig nach innen kommuniziert, damit wir die Legitimation hatten, als Betriebsräte da am Puzzle rumzuspringen. Das ist ja nicht alltäglich. Deshalb war es auch wichtig, dass wir irgendwo das Gremium hinter uns hatten. Und turnusgemäß haben wir natürlich über unsere Aktivitäten auch in Betriebsversammlungen gesprochen und haben immer ein positives Feedback dazu gekriegt. Weil, das ist so ein Punkt von uns gewesen, wir haben festgestellt, dass Bergbauer keine Lobby hatte. Und dann sind wir so eine Art Lobbyisten geworden für unsere Arbeitsplätze.
Super.
Diese Lobbyarbeit, diese ist wirklich, also ich glaube, wir sind schon 8 Jahre oder 9 Jahre dran, der Stefan und ich. Das war eines unserer ersten Sachen, wo wir gesagt haben, es funktioniert auch da nicht so mit der Kommunikation, weil wir einfach andere, ich sag jetzt mal, Personen sind. Wenn ein Unternehmen Lobbyarbeit macht, da geht es immer um die Optimierung der Wirtschaftlichkeit, das ist der erste Gedanke von denen, die da irgendwelche Entscheidungen treffen. Und wenn wir dann kommen als Betriebsräte, entsteht erstmal so ein bisschen so eine Irritation, was wollt ihr denn jetzt? Aber letztendlich macht das auch was mit dem Gegenüber, dass da zwei Betriebsräte sitzen. Die sitzen nicht da und sagen, denk an die Arbeitsplätze, sondern wir haben also einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, der Stefan und ich, im Bereich auch diese ganzen Abläufe, die musst du kennen. Du musst die Umweltgeschichten kennen. Ne? Du musst einfach dir ein Wissen aneignen, was eigentlich nicht das normale Wissen eines Betriebsrates ist, um einfach darüber zu kommen und denen erklären zu können, was so und so ist. Aber diese Kommunikation extern, ob örtlich oder politisch oder in Verbänden, ne? Also wir gehen auch selbst in, ich sag mal, Ortsgruppen rein oder Kaninchenzüchtervereine und erklären, was da alles passiert. Wir sind dort auch teilweise organisiert mit dem Unternehmen unterwegs. Also das heißt, wir nehmen uns auch Fachwissen, wenn es einfach nicht mehr ausreicht, unser Wissen, Fachwissen mit, dann kommt der Doktor sowieso mit oder der Diplom-Ingenieur sowieso. Ja, das ist ein, wie gesagt, der Stefan, wir waren bis in Brüssel und haben dort vorgesprochen und nicht bei irgendjemanden, also wir haben dort bei der Industrial Europe vorgesprochen und wir haben bei der Mining vorgesprochen, die verantwortlich ist für die ganzen Bergbaugeschichten in Europa. Also das war schon und haben praktisch das Feld vorbereitet für unsere Unternehmen, die dann im Prinzip, die haben die Tür aufgemacht, sage ich mal.
Also wir hatten quasi eine abgestufte und den Stakeholder, den jeweiligen Stakeholder angepasste Kommunikationsweise entwickelt. Und das haben wir übrigens schon vor ganz langer Zeit gemacht bei der IGPCE. Wir haben im Club 200 damals das Thema bearbeitet, Akzeptanz von Industrie. Und haben darin festgestellt, dass wir als Arbeitnehmer glaubhafte Multiplikatoren sind, wenn es um Erhalt von Industriearbeitsplätzen geht, bei dem Arbeitgeber pauschal nur Profitgier oder Profitgewinnung unterstellt wird. Und wir sind dann eben glaubhafter, weil es um unsere tägliche Arbeit geht.
Gucken wir uns nochmal an, ihr habt ja diese vereinbarte Zukunftssicherung. Was sind denn da die Eckpfeiler für unsere interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also grundlegend muss man sagen, dass sich die Position der Mitbestimmung während des ganzen Prozesses verdichtet und entwickelt haben. Ich hatte es eingangs schon gesagt, auf der strategischen Ebene auch mit unterwegs und durften auch entscheiden. Wir waren in Workshops. Wir haben aber zu Beginn jeder Sitzung und jedes Meetings, was stattgefunden hat, die massig waren, gesagt, die Beteiligung von 2 Betriebsräten oder 3 Betriebsräten, je nachdem, wie viel waren, ersetzt nicht die eigentliche Mitbestimmung. Also wir haben vor dem Prozess der Mitbestimmung durften wir schon agieren. Und infolge dieses Prozesses haben sich so als wichtige Schritte eigentlich herausgestellt, dass wir den Auftakt-Workshop von Werra 2060, was dann dieses gemeinsame Transformationsprojekt eigentlich begründet hatte. Wir hatten schon mal gesagt, wir hatten das Projekt Zukunftssicherung der Werra. Das war unser Projekt. Wir durften es den Arbeitgeber vorstellen und die haben gesagt, es lohnt sich, hier nochmal genau reinzubuchen und waren bei dem Auftakt-Workshop Werra 2060 mit dabei. Das waren uns gegenüber die ganze E1-Ebene vom Unternehmen und wir als Mitbestimmung quasi auf Augenhöhe haben wir uns da begegnet. Wir haben die Gelegenheit gehabt, als Mitbestimmung in dem Projektpapier unsere Position zu beschreiben. Also wir durften da schon unsere Meilensteine, unsere Haltelinien formulieren im Projektpapier, was letztendlich die Entscheidungsgrundlage für Vorstand und Aufsichtsrat war, hin zum Ja-Go für das Projekt. Und der wesentliche Meilenstein ist natürlich unsere Betriebsvereinbarung, Vorgehensvereinbarung ab Oktober, wo wir den Prozess dann formalisiert haben und tatsächlich ins Tun gekommen sind.
Die Vorgehensvereinbarung, die der Stefan gerade genannt hat, dann wird nochmal diese Größe klar. Die hat nicht der Standort unterschrieben, ne, der Werkleiter nur, sondern die hat ein Vorstand unterschrieben. Ne? Also die hat der Vorstandsvorsitzende und Rolls-Royce-Band unterschrieben. Und wir haben auch von Anfang an verdeutlicht, dass es nicht hier nur dieses Werra 2060 gibt, sondern dass es im Ganzen um die Transformation der K plus S geht. Ja, also hier geht es nicht nur um diesen einen, das ist das Großprojekt Werra 2060, weil wir ja über 50% der Produktionsmenge der K plus S ausmachen. Ne? Da ist schon, wir sind sozusagen dieses große, dicke Schiff, was in Bewegung gehalten werden muss, was sich schwer korrigieren ließ und so lässt. Ne? Also ist so eine kleine Jolle, die kannst du mal schnell rechts, links, aber dieses große Schiff muss ein Ziel haben. Und da muss klar sein, das Ziel muss erreichbar sein mit dem vorhandenen, ich sag mal, mit dem vorhandenen Benzin und den ganzen Zulagen, die es braucht.
Also der zentrale Punkt war die Vorgehensvereinbarung, wo wir auch neben technischen Sachen, dass der Betriebsrat weiter im Lenkungskreis eingebunden ist, dass wir die Projektgruppe am Werk etabliert haben, ganz zentrale und wichtige Punkte für uns festgehalten sind, wie zum Beispiel, wenn Personalabbau erfolgt, fällt niemand ins Werk frei. Also das heißt, wir brauchen eine Lösung, damit da keine sozialen Einschnitte für die Mitarbeitenden, die betroffen sein könnten. Das stellt sich gerade raus, weil wir auch festgeschrieben haben, dass wir da eine vorausschauende Personalplanung machen und eine vorausschauende Qualifizierungsplanung als Grundlage für den Transformationsprozess. Da sind wir jetzt gerade auch aus dem Arbeiten, aber wir haben es in dieser Vorgehensvereinbarung fixiert.
Und diese Vorgehensvereinbarung, was der Stefan sagt, wir wissen ja, was passiert, was soll passieren, um das Ergebnis zu erreichen. Und da bedarf es dann halt auch bestimmter Qualifizierungsmaßnahmen. Die schüttelt man nicht einfach mal aus dem Ärmel. Mhm. Und das Besondere an der Geschichte ist, wir können ja nicht sagen, wir bauen hier mal daneben eine neue Fabrik, sondern wir machen das während der Produktion. Das heißt, die Produktion wird im Prinzip, ich sage mal, sagt so schön immer, Operation am offenen Herzen. Mhm. Das heißt, wir produzieren. Wir müssen die Produktion entsprechend umbauen, dass sie danach, so wie wir uns das vorgestellt haben, weiter produzieren kann. Und wir haben Bereiche aus den Fabriken in erster Linie, die es danach in dieser Art nicht mehr geben wird. Und wir müssen für die neuen Bereiche die Leute, die gerade arbeiten, auch noch umschulen und qualifizieren. Und das steht alles damit drin in dieser Vorgehensvereinbarung. Das hört sich leicht an, Vorgehensvereinbarung, aber es ist ein sehr komplexes Objekt, sage ich mal, oder Teil, was wir da haben. Also wir haben eigentlich an, ich will nicht sagen an alles kann man nie denken, das wird dann immer noch mal kommen, aber wir haben an sehr viel gedacht und haben uns da logischerweise immer wieder Unterstützung reingeholt, auch externe rechtsanwaltliche Unterstützung etc.
Klingt ja nach einem dicken Brett, was ihr gebohrt habt. Also schon Revolution. Beeindruckend. Ja. Noch eine Frage. Was hat denn dieser Prozess der Zukunftssicherung mit eurem Betriebsratsgremium intern gemacht? Was ist da passiert? Das sind ja so unterschiedliche Sachen, die dann auch funktionieren, ne? Und nicht funktionieren.
Also es hat mit dem Gremium was gemacht. Es hat aber auch mit jedem einzelnen Gremiumsmitglied gemacht. Ganz am Anfang, als wir uns entschieden haben, so ein Projekt aufzusetzen, mussten wir uns auch damit auseinandersetzen, dass wir scheitern können. Alle gemeinsam, wenn wir das als Gremium machen. Ne? Also es war auch immer, wir haben damals von der Situation gestanden, dass die Restrukturierungsmaßnahmen nicht mehr gereicht haben. Es war auch von Standortschließung die Rede, ganz konkret. Wir haben gesagt, wir haben die Option, selber was zu gestalten, wir gehen proaktiv vor. Aber gleichzeitig ist jedem bewusst geworden, wenn wir das machen, können wir auch scheitern damit. Das war schon eine Situation, wo jeder ernster geworden ist, sage ich mal so vorsichtig. Es hat aber dazu auch geführt, dass jeder sich in den Prozess eingebracht hat, sich jeder Einzelne top vorbereitet hat, jeder Einzelne auch über seine Grenzen rausgegangen ist, hat noch mal eine Seite mehr gelesen, auch im Betriebsverfassungsgesetz. Und in Summe hat es dazu geführt, dass wir sind ein Gremium von 29 Mitgliedern und bestehen aus 4 Listen, dass dieses Projekt die Gremiumsarbeit wieder gebündelt hat. Also wir haben ein gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen, jeder steht dahinter und wir haben einfach mehr Konsens im Gremium. Das geht natürlich auch auf andere Bereiche über. Wir mussten uns auch getrieben durch den Prozessbegleiter eine strukturierte Arbeitsweise angewöhnt. Das ist ja alles neben der normalen Arbeit gelaufen. Das Positive war aber, dass jeder diese Strukturen, die sich dann entwickelt haben, also diese strukturierte Arbeiten, auch für die anderen Bereiche genommen hat. So dass es auch keine Überlastung gegeben hat im Gremium, sondern wir sind einfach effizienter und gemeinsamer unterwegs.
Und das sind nicht einfach mal so Listen, dass wir sagen, wir haben hier einen Bereich, der, wir haben eine Liste gemacht, sondern das sind schon also eine AT-Liste, das ist, ich sag mal, nachvollziehbar gut, wie man das, die hätten sich auch in denen wiedergefunden, aber wir haben durchaus noch eine andere Liste, die recht spontan entstanden ist, muss ich dazu sagen, also vor der Wahl recht spontan. Aber letztendlich hat auch diese Aufforderung, wir haben ja stellenweise wirklich aufgefordert, für bestimmte Sachen zu machen. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das Unternehmen gekommen ist und sagt, wir haben ja was, es funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit umgehen, so wollen wir damit umgehen. Ihr habt mal so ein Recht, ihr wisst ja nach Betriebsverfassungsgesetz, dann könnt ihr euch dazu äußern. Nein, wir haben ja im Prinzip festgestellt, dass wir hier, ich sag's jetzt mal, ins Bergfeuer fallen würden mit der Art und Weise, wie wir produzieren, und haben gesagt, proaktiv, wir erstellen selber was, ne? Und das ist ja eine völlig andere Qualität. Und die Aufforderung, ich sag mal, wir haben die ja nicht der Stefan oder ich bespaßt. Wir haben uns mal Gedanken gemacht am Wochenende, Stefan und ich, und so wollen wir das machen, sondern wir haben die Punkte aufgezeigt und dann haben wir gesagt, so, und jetzt bitte kommt, bringt euch mit ein, ne? Und nicht nur wer will, sondern wir haben regelrecht aufgefordert, jeder Einzelne. Ja, macht mal, komm, wir haben 4 Stunden, jetzt schreibt mal auf, was ist.
Das war schon eine Quälerei fürs Gremium, was wir gemacht haben. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass jeder sich tatsächlich wiederfinden sollte am Anfang des Projektes. Und das hat auch dazu geführt, dass das Projekt von allen so mitgetragen wird, weil jeder eben die Möglichkeit hatte und im Nachhinein auf Roba, das wir gefordert haben, bringe ich jetzt selber mit ein, dass dieses Projekt so erfolgreich ist, weil es von allen getragen wird.
Wir holen natürlich immer wieder ständig auch die Belegschaft ab, dass nicht die sagen, ihr habt da mal eine Idee gehabt, das ist ja jetzt so, was soll denn das jetzt sein? Sondern wir haben die Belegschaft auch immer wieder abgeholt, dass das, was als Alternative da gewesen wäre, halt doch diese Schließung gewesen wäre. Ne? Also das ist auch präsentiert worden bei einer Betriebsversammlung, dass ein Vorstand damals der Verantwortliche für Produktion gesagt hat, also ich will mal mit dem Irrglauben aufhören, dass man die Werke nicht schließen kann, die kann man schließen. Und das bezahlt ja auch noch selber. Ne? Also das ist da, das ist real. Ne? Also es ist nicht nur mal so eine Theorie, dieses Szenario ist auch bis zum Schluss mitgeführt. Mhm. Ja, also das ist ja kein Pappenspiel, was da läuft. Ne? Wir reden ja hier über einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag, den das Unternehmen bereit ist, in einem Standort explizit die Transformation der Kali und Salz. Auf anderen Standorten passiert ja auch noch was.
Ja.
Ja, aber hier war der Bedarf besonders groß an der Werra, weil halt so riesengroß, und wenn dort investiert wird, tut es immer halt richtig gleich weh. Wir schaffen aber auch das meiste ran, ne? Das ist auch klar. Mhm.
Jetzt nochmal zum Schluss. Was waren aus eurer Sicht die 3 wichtigsten Erfolgsfaktoren für dieses Projekt?
Wichtig war, dass wir ein Ziel vor Augen hatten, was wir vorher definiert haben, wo wir hin wollten, dass wir den Weg dorthin gemeinsam aufgezeigt haben, wie wir das Ziel erreichen können. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir agil unterwegs waren. Also ja, wir haben uns innerhalb des Betriebsverfassungsgesetzes natürlich bewegt, aber wir mussten dann gerade am Anfang bei den ganzen Workshops mussten wir sicherstellen, dass wir da agil und auch als Mitbestimmung überall präsent sein können. Und darum haben wir ein Projektteam aufgesetzt, was sehr schnell unterwegs war, haben aber auch sichergestellt, dass das vom Gremium immer legitimiert war, was wir machen. Also wir haben Wege gefunden, dass man ein bisschen schneller sein kann als das große Schiff mit Bestimmung. Und was ganz wichtig war, wir haben kontinuierlich und ganz transparent alle gegenüber allen Stakeholdern kommuniziert. Ganz wichtig natürlich das Gremium an sich, aber mit dem Gremium auch die Belegschaft am Standort, aber auch allen politischen Entscheidungsträgern oder Umweltverbänden oder Behörden gegenüber haben wir ganz offen immer gesagt, was wir vorhaben, wo es hingehen soll, was das große Ziel ist.
Dieses politische, sag mal, das ist ja nicht nur, wir betrachten ja nicht da irgendwie SPD, Links, Grün, FDP, sondern für uns sitzen da Personen an dem Tisch, die eine Funktion haben, einen Ministerposten zum Beispiel, ne, mit einem Wirtschaftsminister, einem grünen Wirtschaftsminister, der nicht zwingend beliebt, sage ich mal, so eine Person, also die Person als Grün. Aber letztendlich sitzt ja da der Wirtschaftsminister und der Wirtschaftsminister und Michael Vassilades. Also, und der Vorstandsvorsitzende, es ist sehr deutlich angekommen, dass wir in den letzten 2 Jahren ist ja verdeutlicht worden, Rohstoff minimal vorhanden in Deutschland. Wir haben hier was zwingend notwendig ist, was nicht substituierbar ist. Und wenn es Hälften Kali und Salz nicht produziert in Deutschland. Wir machen auch knapp die Hälfte in der Europaproduktion. Dann holen wir es von Despoten, von einem Putin und von einem Lukaschenko, also Weißrussland und Russland. Das ist klar. Das ist praktisch ein strategisch, ich will nicht sagen sogar ein kritischer Rohstoff, ne? Weil wir brauchen das. Und das ist auch erkannt in diesen Bereichen. Und dann kommen schon die Fragen, was seid ihr denn in der Lage abzusichern in Deutschland und in Europa? Und dann sagen wir können das, aber wir brauchen dazu gewisse Grundlagen, ne? Weil wir viele Sachen gar nicht beeinflussen können. Wir können nicht den Kali-Preis beeinflussen, das machen andere. Ne? Wir hängen uns dann preistechnisch hinten dran. Und dann müssen wir schauen, können wir überhaupt unter diesen Kriterien, also den Kali-Preis, die Menge, die wir absetzen können, überhaupt eine wirtschaftliche Produktion. Wir sind Aktionär betrieben. Können wir da überhaupt produzieren unter diesen Bedingungen in Deutschland? Ne? Und das ist dann letztendlich auch jedem bewusst, hoffe ich zumindest. Und der Stefan und ich als erste Kommunikationslinie vom Betriebsrat, wir halten da immer wieder, sind wir da, und wenn wir dann ausschlagen, ob im Landtag oder im Kreistag oder im Bundestag oder wo wir halt laufen, und es schallt das Glück auf durch den Raum, dann dreht sich eigentlich im Prinzip schon jeder rum und jeder weiß, wer wir sind. Na, aber viele zumindest. Es ist eine Mordsaufgabe, diese Stakeholder, diese Bespaßung, sage ich, nenne ich es mal so lapidar, diesen Aufwand an Arbeit.
Aber das Allerwichtigste neben der Kommunikation, ich hatte schon gesagt, als wir um die Ecke kamen, mit einem Transformationsprojekt in Bergbau, damals war alle gedacht, die sind jetzt verrückt geworden, weil Transformation im Bergbau bringt man immer mit dem Ende des Bergbaus in Verbindung. Das ist halt so. Ne? Und dagegen haben wir uns gestellt. Und da war es halt ganz wichtig, dass wir einen Fahrplan hatten. Ich hatte es gesagt, das Ziel war Erhalt des Standortes mit möglichst vielen Arbeitsplätzen. Und da dran entlang haben wir den Weg entwickelt. Und das war dann halt wichtig, dass wir gegenüber der Belegschaft kommunizieren konnten. Wir haben ein Ziel, es geht weiter, und wir haben auch einen Plan, wie wir das umsetzen können. Und das ist das entscheidende Merkmal bei diesem Transformationsprojekt.
Super, ein gutes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für euer super Projekt und nochmal Glück auf an André und an Stefan. Danke euch.
Glück auf. Danke. Glück auf. Danke.
Wir hatten einen Plan, so Betriebsrat Stefan Böck im soeben gehörten Gespräch mit meiner Kollegin Eva-Maria Stoppkotte. Wie andere Gremien aus der betrieblichen Mitbestimmung mit besonderen Herausforderungen umgehen, darüber berichten wir auch wieder in den nächsten Folgen von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Ins Kürze geht es an dieser Stelle vom Bergbau in die Bankenwelt und um den Kampf der Commerzbank-Betriebsräte um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden in Sachen Mitbestimmung bleiben wollt, dann ist unbedingt der Blick in unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb zu empfehlen. Monatlich berichten wir hier über alles, was wichtig ist für die betriebliche Mitbestimmung. Unter anderem geht es um die Fragen, welche rechtlichen Regelungen gelten und zu beachten sind und wie sich diese in der Praxis umsetzen lassen. Werft mal einen Blick hinein. In den Shownotes findet ihr den Link auf unsere Website und die Möglichkeit zum kostenfreien Test. Das war's schon wieder für heute. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Empfehlt uns gerne weiter und natürlich liked uns. Bis dahin und Glück auf!